Gott schuf den Menschen als Mann und Frau, so steht es im Alten Testament der Bibel. Mit dieser biblisch offenbarten Aussage verurteilt der Vatikan in seiner jüngsten Erklärung mit dem Titel Dignitas Infinita eine Gender-Theorie, die den eindeutigen Unterschied zwischen Mann und Frau leugnet. Unter der Überschrift »Gut katholisch queer« hat nun das Kölner Domforum und die Initiative Out in Church in diesen Tagen zu einer Ausstellung und einer Veranstaltungsreihe eingeladen. Es spricht dort auch Thomas Hieke, er ist katholischer Professor für Altes Testament an der Uni Mainz und jetzt im Studio. Guten Tag, Professor Hieke.
Ja, guten Tag.
Als Mann und Frau schuf er den Menschen. Das ist doch eine eindeutige Aussage, auf die sich auch der Vatikan und schließlich auch der Katechismus berufen. Das ist doch ein Schöpfungsprogramm, das keine Zweifel offen lässt, oder?
Wenn man das als binär deutet, so wie in der Digitaltechnik, 0 und 1 und es dazwischen nichts gibt, dann klingt das eindeutig. Aber wenn man den ganzen Text liest, in dem das steht, finden wir da immer wieder solche Paare. Licht und Dunkel, Meer und Land, Tag und Nacht, Mann und Frau angeblich. Ja? Und wenn man diese Paare so anschaut, merkt man, da gibt es ja doch einiges dazwischen. Zwischen Meer und Land gibt es das wunderschöne Wattenmeer. Zwischen Licht und Dunkel gibt es die Morgendämmerung und die Abenddämmerung. Und so gibt es zwischen eindeutig ein Mann sein und eindeutig eine Frau sein, vielleicht auch etwas dazwischen. Interessant ist auch noch, dass da eigentlich nicht die Begriffe für Mann, Ish, und Frau, Isha, stehen, sondern Sakar und Nikova. Das heißt männlich und weiblich. Das sind Adjektive. Und vielleicht sind diese Adjektive, männlich und weiblich, auch schon ein Hinweis drauf, dass es da noch ein bisschen mehr geben kann.
Nun geht es im Alten Testament aber weiter. Da gibt es noch weitere eindeutige, also eindeutig klingende Aussagen. Da heißt es zum Beispiel, es wäre ein Greuel, wenn du mit einem Mann schläfst, wie man mit einer Frau schläft. Praktizierte Homosexualität ist hier nicht nur Sünde, sondern sogar ein Greuel. Auch das sieht der Vatikan ähnlich und beruft sich da auch auf die Bibel. Das sei eine schlimme Abirrung, so steht es auch noch immer im Katechismus der Kirche.
Ja, das ist interessant, dass immer dieser Vers so herausgeholt wird und der Kontext, der drumherum steht, nicht beachtet wird. Ich gehe mal auf den näheren Kontext ein und da ist es so, dass dieser Vers in einem Zusammenhang steht, wo allerlei Praktiken verboten werden, die nicht zu Nachkommen führen. Der Abschnitt beginnt etwa mit dem Verbot, mit einer menstruierenden Frau zu schlafen. Warum? Weil natürlich eine menstruierende Frau sehr unwahrscheinlich schwanger wird. Und dann geht es noch weiter, du sollst dich auch nicht mit einem Tier begatten. Da kommt auch keine Nachkommenschaft raus. Und du sollst deine Nachkommen nicht dem Molech geben. Das wird meistens als Kinderopfer gedeutet. Auch da kommt es nicht zu Nachkommen. Man kann es auch noch anders deuten, aber das ist eine andere Geschichte. Und dann sollst du nicht mit der Frau deines Nächsten schlafen. Warum? Da kämen vielleicht auch Nachkommen raus, aber die sind dann nicht in der richtigen Linie. Da gibt es dann schlimme Streitigkeiten um das Erbe. Das heißt, dieser ganze Vers, dieser Hammertext, der immer so rausgeholt wird, der steht in einem Kontext, wo es um Nachkommenschaft geht, nämlich, dass man Nachkommenschaft um jeden Preis braucht und alles verhindern muss, was irgendwie einem davon abhält, Nachkommen zu zeugen, und zwar Nachkommen in der richtigen sozialen Ordnung. Diese Nachkommensvermeidung, diese Praktiken, kann eine kleine Gemeinschaft, deren Identität und deren Existenz gefährdet ist, nicht dulden.
Aber warum kann ich daraus nicht ableiten, dass Sexualität nur dann richtig und erlaubt ist, wenn sie die Möglichkeit einschließt, auch Nachkommen zu zeugen? Alles andere an Sexualität ist ja eigentlich auch überflüssig.
Komisch, nicht wahr? Ja, das ist überflüssig. Aber die Natur hat das drin. Und zwar bei den Tieren genauso wie beim Menschen. Das ist erstaunlich. Ja, da gibt es ganz viel Sexualität, die oftmals auch nicht zur Nachkommenschaft führt. Und die Natur ist unglaublich verschwenderisch. Wenn man ins Pflanzenreich geht, noch viel mehr. Und da frage ich mich dann, was ist jetzt hier wieder natürlich? Eine ganz eng gefasste, fixierte Sexualität, die mir eigentlich keine Sexualität erlaubt, mit ganz wenigen Ausnahmen? Oder ist es eher natürlich, freigebig, verschwenderisch, voller Leben zu sein.
Nun stehen sich aber die göttliche Offenbarung, auf die sich die Kirche ja beruft, und zwar aufgrund der Zeugnisse aus der Bibel und in der katholischen Kirche auch aufgrund der Überlieferungen der Kirchengeschichte, die stehen sich den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen gegenüber. Muss denn die göttliche Offenbarung überhaupt die humanwissenschaftlichen Befunde integrieren? Steht sie da nicht unangefochten drüber?
Ja, wenn wir die göttliche Offenbarung in Reinkultur so vom Himmel herab hätten, so ist es aber leider nicht. Wir haben Gottes Wort in Menschenwort und damit ist das Ganze immer von Menschen verfasst, die im Auftrag Gottes gesprochen haben, und es wird von Menschen gelesen und interpretiert. Und bei all diesen Menschendingen, die hier passieren, passieren auch viele, viele Fehler und Ungereimtheiten. Also wir haben die göttliche Offenbarung nicht in Reinkultur. Und jetzt noch einmal zum Verhältnis zwischen göttliche Offenbarung und Naturwissenschaften, ist nicht das dann, wenn die Naturwissenschaften etwas mit hinreichender Wahrscheinlichkeit herausgefunden haben, wie es denn ist, zum Beispiel, dass wir heute mit hinreichender Wahrscheinlichkeit wissen, dass die Erde nicht im Zentrum steht und die Sonne sich darum dreht, sondern dass die Erde ein Planet, eine Kugel ist, ein Ellipsoid, der sich um die Sonne dreht. Wenn wir das jetzt heute wissen, dann steht da keine göttliche Offenbarung dagegen. Wir hatten das Problem schon mal mit Galilei. Und bei der Rehabilitierung des Galileo Galilei hat der Papst Johannes Paul II. 1992, es hat etwas lange gedauert, ich gebe zu, aber der hat 1992 eben gesagt, dass das Problem nicht die Naturwissenschaften waren, sondern offensichtlich die Bibelinterpretation.
Nun behauptet die katholische Glaubenskongregation in Rom, die Kirche habe keine Vollmacht, ihre grundsätzliche Ansicht zu praktizierter Homosexualität zu ändern. Sie sagen aber, die katholische Kirche wird ihre Haltung zu Menschen mit homosexueller Identität ändern, früher oder später. Was macht Sie da so sicher?
Ich würde immer von homosexueller Orientierung sprechen, nicht von homosexueller Identität. Ja. Was mich da so sicher macht, nun, bis vor einiger Zeit war es in der katholischen Kirche unangefochtene feste Lehre, dass die Todesstrafe als Ultima Ratio, als letzter Ausweg erlaubt und möglich sei. Das hat Papst Franziskus hat das geändert. Und zwar relativ autonom aus sich heraus. Und jetzt, seit einiger Zeit, ist die Todesstrafe unter keinen Umständen erlaubt. Also solche kleineren Änderungen gibt es, sehr zum Leidwesen übrigens der konservativen US-amerikanischen Bischöfe, aber das ist auch nochmal eine andere Geschichte. Und so wird es immer wieder Veränderungen in der Lehre geben, in der Entwicklung der Lehre geben, wie es sie seit dem Aposteltreffen in Apostelgeschichte 15 bis zum Konzil von Nicäa 325 und darüber hinaus immer wieder gegeben hat, immer wieder Veränderungen. Darf ich ein letztes Argument zum Traditionsargument bringen? Es ist eine lange, lange Tradition gewesen, in der katholischen, in der christlichen Kirche auf das Judentum herabzusehen, das Judentum zu verachten und die Juden als Gottesmörder hinzustellen. Mit dieser Tradition hat die Kirche, Gott sei Dank, gebrochen. Das heißt, man kann Traditionen, wenn man erkennt, dass sie schlecht sind, auch aufgeben. Und man muss das auch tun. Und sich einfach nur hinzustellen und sagen, wir können nicht, ist für mich kein Argument.
Vielen Dank, Thomas Hieke. Der katholische Professor für das Alte Testament an der Uni Mainz sagt, mit der Bibel kann und darf man nicht Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung verurteilen. Menschen, die oft mühsam erkannt haben, dass sie ihre geschlechtliche Erfüllung in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft finden. Vielen Dank.
Bitteschön.